Guten Morgen, liebe Gemeinde und liebe Gäste. Für alle die, die mich noch nicht kennen, ich bin Benedikt, ich bin 24 und studiere Dualtheologie und hier ist quasi meine Praxisstelle in der FEG in Titisee-Neustadt und ich darf heute an der Stelle vom Matthias, von unserem Pastor, predigen. Und ja, freut mich, dass ich die Gelegenheit dazu habe. Ich will heute über ein Herzensthema von mir predigen. Und zwar über Einheit in der Kirche. Ich habe euch mal eine Landkarte mitgebracht vom Mittelmeerraum. Und ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr hier so diesen Bereich vom nördlichen Afrika seht oder auch hier den Nahen Osten. Aber ich denke da erstmal an muslimisch, weil 98% der Bevölkerung in diesen Ländern Moslems sind, was jetzt nicht grundsätzlich schlimm ist. Der Punkt ist nur, das Christentum war im 3. Jahrhundert nach Christus, beziehungsweise im 6. Jahrhundert nach Christus, also das Gelbe oder Hellorangene, war das so weit verbreitet. Also ganz Nordafrika war christlich. Also einige der größten Kirchenväter, die wirklich die abendländische Kultur und Theologie begründet haben, kamen aus Nordafrika, zum Beispiel Augustinus. So, wenn wir jetzt Nordafrika sehen, ich gehe nochmal zurück, dann ist das alles muslimisch. Die Frage ist, wie kann es sein, dass das Christentum sich da nicht halten konnte? Warum ist Jesus aus den Herzen der Menschen verschwunden? Und es wäre fast lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Aber die Kirche war zerstritten. Und zwar haben die sich um die Lehre gestritten. Und als dann Mohammed und seine Anhänger dann irgendwann im 6. Jahrhundert kam oder 7., ich weiß es nicht ganz genau, da hatte die Kirche so wenig Kraft, dass die einfach alles einrennen konnten. Also mitsamt auch Spanien und Teilen von Italien und so weiter. Man kann sich das mal anschauen, wenn einen das weiter interessiert. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass die Kirche, die frühe Kirche war in Nordafrika so stark wie fast sonst nirgends und jetzt gibt es da fast gar keine Kirche mehr. Und das wegen ein paar Lehrstreitigkeiten. Ich könnte ja sagen, gut, das war damals, zum Glück ist heute nicht mehr so. Doch, leider ist auch heute noch so. Ich meine, ihr habt es alle mitgekriegt in den Nachrichten, dass der Vatikan beschlossen hat, okay, wir segnen die Homo-Ehe jetzt nicht mehr. Und darauf gab es dann die Reaktion, dass ganz viele katholische Kirchen auch, also ich wohne unten in Freiburg, hängen vor ganz vielen katholischen Kirchen Regenbogenflaggen und so weiter. Und ich will gar nicht tiefer auf das Thema einsteigen. Oder ein anderes Beispiel ist Corona. Das spaltet die Geister. Ich höre von Freunden, die mir sagen, hey, lass dich unbedingt impfen. Und das sind Christen. Und die sagen, hey, wir müssen auch als Christen unsere Verantwortung übernehmen für dieses Land und schauen, dass möglichst wenig Menschen eben dieses Corona kriegen, gerade die Risikogruppen nicht. Und dann erzählen mir andere Christen, lass dich auf keinen Fall impfen, ne? Weil wenn du geimpft wirst, dann trägst du das Zeichen des Antichristen whatsoever. Ich will auch nicht weiter in diese Thematik eingehen. Und ich finde es überhaupt schwer, mir da eine Meinung zu bilden, was jetzt richtig und was falsch ist, ob es jetzt um Homo-Ehe geht oder um Corona. Der Punkt ist, dass wir anfangen, anderen mit Christen zu sagen, hey, wenn du das glaubst, ne, also wenn du glaubst, dass Homo-Ehe in Ordnung ist, dann bist du kein Christ. Oder wenn du glaubst, Also wenn du glaubst, dass Corona nicht das Werk des Antichristen ist, dann bist du kein Christ oder auch andersrum. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von mir und meinen Geschwistern. Ich gucke ein bisschen komisch, aber das war dafür gucken meine Geschwister ganz lieb. ganz links, das ist mein kleiner, in Anführungszeichen, Bruder. Also der ist jetzt 15, ist schon größer als ich. Ich bete immer noch, dass ich einen Wachstumsschub kriege. Also ihr könnt da gern mitbeten. Meine große Schwester und meine kleine Schwester. Und wisst ihr, woran man merkt, dass wir Geschwister sind? Wir sind in jedem Thema der gleichen Meinung. Also wir streiten uns nie. Und glaubst du nicht? Wie? Nee, also daran erkennt man Geschwister. Also nur daran, dass sie sich nie streiten und immer einer Meinung sind. Sonst wären es ja keine Geschwister, oder? Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Woran erkennen wir Geschwister? Geschwister erkennen wir daran, und ich spreche jetzt in den Bildern, darum muss ich meine liebe Mutter rauslassen, aber Geschwister erkennen wir daran, dass sie den gleichen Vater haben. Geschwister können sich streiten, Geschwister können sich gegenseitig nerven, aber solange sie den gleichen Vater haben, sind sie auch Geschwister. Mit meiner großen Schwester hier, Elisa, die hat mich vor ein paar Jahren mal eingeladen, mit ihr zusammen eine Wanderung durch die schottischen Highlands zu machen. Und in Schottland ist so, man darf da wild campen, ne? Und das heißt, wir haben unser ganzes Campingzeugs mitgenommen und wir hatten halt ein Zelt für uns beide und haben gedacht, machen wir so eine coole Bruder-Schwester-Aktion. Und wir waren eine Woche da zusammen in den Highlands unterwegs, haben im gleichen Zelt geschlafen. Und nach dieser Erfahrung haben wir gesagt, hey, das war so super, das machen wir nie wieder. Der Punkt ist, ich liebe meine Schwester und sie liebt mich auch. Aber wir sind so unterschiedlich. Wir sehen die Welt auf so eine unterschiedliche Art und Weise. Wir haben so eine andere Perspektive auf die Welt. Und darum haben wir entschlossen, vielleicht müssen wir nicht 24/7 aufeinander hängen. Ne? Aber trotzdem ist sie meine Schwester. So, und damit komme ich zum Punkt. Habe ich komische, leibliche Geschwister? Ich meine, guckt sie euch an. Frag mich, was die über mich sagen würden, ne? Aber haben ja keine Möglichkeit. Ja, ich habe komische, leibliche Geschwister und ich frage mich manchmal, was denken die eigentlich? Wie sehen die die Welt? Warum kann nicht jeder so die Welt sehen wie ich? Also richtig, ne? Habe ich geistlich gesehen komische Geschwister? Ja. Ganz viele. Aber sie sind trotzdem meine Geschwister, weil sie den gleichen Vater haben wie ich. Wir haben es vorhin gehört, das Geschenk, das uns Jesus gemacht hat, indem er sein Leben für uns hingegeben hat, indem er gestorben ist an unserer Stelle, den Tod, den wir hätten sterben müssen, ist er gestorben. Und indem wir dieses Geschenk im Glauben annehmen, werden wir Kinder Gottes. Wir haben den gleichen Vater. Das macht uns zu Geschwistern. Und warum ist es so wichtig, dass wir das anerkennen, dass wir Geschwister sind? In Johannes 17, Vers 21 erfahren wir vom Gebet, das Jesus spricht, kurz bevor er eben verraten wird und dann gekreuzigt wird und stirbt und wieder aufersteht. Und da betet er, ich bete darum, dass sie, und er spricht von seinen Jüngern, von seinen Nachfolgern, alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist. Dann wird die Welt glauben. Dann. Wenn wir nicht in Einheit stehen, dann zerreißen wir den Leib Christi. Ich habe hier das schönste Bild von Jesus, das ich gefunden habe, ausgedruckt. Das ist Originalfoto. Er hat blaue Augen natürlich. Das ist im Nahen Osten ganz normal. Nein, natürlich nicht. Aber es ist so, dass wir sind der Leib Christi. Wir, die Kirche, sind der Leib Christi. Und in dem Moment, wo wir anfangen, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen uns kommen, da zerreißen wir den Leib Christi. Falsche Musik? Dürfen Frauen predigen oder nicht? Falscher Stil? Taufe als Erwachsene oder als Kind? Leib Christi. Wenn wir Christen nicht in Einheit stehen, zerreißen wir Christi Leib und die Welt kann Jesus als den Retter nicht erkennen. Ich meine, der hier soll die Welt retten? Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass wir als Christen in Einheit stehen? Und versteht mich jetzt nicht falsch, wenn ich von Einheit spreche, dann sage ich nicht, dass wir in allem einer Meinung sein müssen, wie ich es vorhin schon mit meinen Geschwistern gesagt habe. Ne? Es ist nicht so, dass wir in allem einer Meinung sind und das bedeutet Einheit auch gar nicht. Aber ich glaube, dass wir diese Einheit nur kriegen, wenn wir unsere Perspektive weg von den Nebenfragen hin zu der Hauptsache lenken. Das heißt nicht, dass die Nebenfragen keine Rolle spielen und es muss auch einen Raum und einen Rahmen geben, wo man darüber spricht und darüber diskutiert und versucht, mit Hilfe des Heiligen Geistes auf die bestmögliche Antwort zu kommen. Bei so Fragen wie Homo-Ehe und so weiter. Aber wir als Leib Christi müssen weg von den Nebenfragen hin zur Hauptsache. Und wir verschwenden unsere Zeit ganz gerne mit so Lehrstreitigkeiten über Dinge, die halt in der Bibel drinstehen. Aber was wir gleichzeitig tun, ist, dass wir die Imperative aus dem Blick verlieren. Weil wir haben einen ganz klaren Auftrag von Jesus gekriegt. Er hat gesagt, darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist ein Imperativ. Er sagt, geht hin und macht es. Und wie oft erwische ich mich dabei, dass ich mit irgendeinem anderen Christen diskutiere über irgendeine Kleinigkeit und dabei den Befehl aus dem Blick verliere. So, ich glaube, wir müssen uns auf diesen Auftrag fokussieren und wir müssen uns bewusst sein, dass wir einen Feind haben. Wir haben einen Feind, der alles daran setzt, dass diese Welt nicht von Christus erfährt. Und das sind keine Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 13, 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, Jesus will, dass wir uns gegenseitig lieben. Und der Feind, der will genau das Gegenteil. Der Teufel, das ist der Vater der Lüge. Das ist der Dieb, der in der Nacht kommt, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten. Und wie oft tappen wir in die Falle des Feindes und lassen zu, dass er Zwietracht sät. Ich würde vorschlagen, dass wir dem Feind nicht das Schlachtfeld überlassen. Wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns. Wir haben jede Menge Streitigkeiten hinter uns. Aber unsere Vergangenheit muss nicht unsere Zukunft festlegen. Und wir alle können einen Teil dazu beitragen, zur Einheit in der Kirche, dass die Welt sehen kann, was für eine Botschaft wir eigentlich haben. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Wie leben wir Einheit? Und da schreibt Paulus in zwei Sätzen eigentlich eine super Anleitung, wie wir Einheit leben können. Ja, da schreibt er an die Römer. Paulus schreibt, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Wir nehmen den Vers mal ein bisschen auseinander. Erstens, Christus ist der Maßstab für unseren Umgang miteinander. Das ist eine Ansage. Also ich weiß nicht, wie viel ihr über das Leben von Jesus wisst, aber Gott wird Mensch. Ne? Der Schöpfer des Himmels und der Erde wird zu so einem Menschen wie du und ich, demütigt sich, um in so einer Futterkrippe zur Welt zu kommen. Ne? Dann 30 Jahre, alles Mögliche passiert, ne? Und am Ende leidet und stirbt er für eine Welt, die ihn hasst. Und das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab für unseren Umgang miteinander. Ich schätze, wir haben das Glück, dass die meisten von uns nicht ihr physisches Leben für einen Bruder oder eine Schwester geben müssen. Aber was kann es heißen, für einen Bruder oder eine Schwester zu sterben? Also, wie ist es zum Beispiel, wenn dich jemand verletzt hat? Vergebung auszusprechen in so einer Situation, wo jemand dich zutiefst gedemütigt hat, und zu diesem Bruder oder zu dieser Schwester zu sagen, hey, ich vergebe dir. Also für mich fühlt sich das wie Sterben an. Oder zu sagen, hey, ich lag falsch, du hast recht, fühlt sich für mich auch wie Sterben an. Nein, wie kann ich im Alltag für meinen Bruder, für meine Schwester mein Leben geben? Oder dass ich statt zu beten, Jesus, zeig ihm endlich, was die Wahrheit ist, dass er es richtig sieht, so wie ich, dass ich stattdessen mal bete, Jesus, zeig mir endlich, was die Wahrheit ist und zeig mir, dass ich ihn verstehe. Das ist Sterben. Ich bin mir sicher, euch fallen noch zahlreiche andere Beispiele ein. Und der Heilige Geist wird es ja auch euch zeigen, wo ihr für euren Bruder, und es kann auch ein Katholik sein, sterben könnt. Dann, zweitens, euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Das gemeinsame Ziel muss im Blick behalten werden. Also es gibt ganz viele Themen im Glauben. Es gibt Finanzen, es gibt Sexualität, es gibt, wer weiß was für Themen. Und halt so viele Themen, wie es im Leben überhaupt gibt. Aber die können uns alle von der Hauptsache wegbringen. Die Aufgabe der Kirche ist es, der Welt durch Worte und Taten Jesus zu verkünden, Licht in der Welt zu sein. Die Stadt, die auf dem Berg steht, ne? Und keine Lampe, die man unter den Scheffel stellt. Und das ist unsere Hauptbotschaft. Wo die Welt nicht von Jesus hört, da haben wir als Kirche uns einen Auftrag verfehlt, da haben wir versagt. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, wo wir zusammenkommen können, wo jede Konfession mit der anderen zusammenarbeiten kann, weil wir uns alle einig sind, dass das unser Auftrag ist. Das steht ganz klar so in den Evangelien, dass wir diesen Missionsauftrag haben. Und da kann es noch so viel rumdiskutieren. Das ist einfach eindeutig. Das heißt, lass uns doch einfach darauf konzentrieren, was eindeutig ist. Und den Rest, den können wir dann für uns besprechen. Wie gesagt, ich gehe nicht nochmal mit meiner Schwester in Urlaub. Und ich muss auch nicht in eine katholische Gemeinde, weil ich vieles davon nicht verstehe. Aber das heißt nicht, dass ich ihnen die Kindschaft aberkennen muss, dass ich sagen muss, das sind nicht meine Geschwister, nur weil die anders denken. Und drittens, und das ist das Entscheidende schlechthin, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch. So, wir können noch so viel versuchen, tolle Geschwister zu sein für unsere Geschwister. Wir schaffen es nicht. Ich meine, wir haben zig Millionen Gutmenschen in dieser Welt mit der höchsten Moral und so weiter und die schaffen es trotzdem nicht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und der Einzige, der diese Welt retten kann, ist Jesus Christus. Wenn es darum geht, Einheit zu leben, müssen wir uns auf Jesus verlassen, auf den Heiligen Geist, der uns Einheit schenkt. Weil aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Aus eigener Kraft sterbe ich nicht für meinen nervigen Bruder. Ich meine nicht meinen leiblichen. Ohne Gott können wir die Sache einfach vergessen, da haben wir keine Chance. Und darum fasse ich jetzt nochmal zusammen. Wie schaffen wir es, Einheit zu leben und Licht für diese Welt zu sein? Wir hatten es vorhin gelesen. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also Einheit ist Voraussetzung, dass die Welt erkennt, dass Jesus ihr Retter ist. Und wie kommen wir zu dieser Einheit? Erstens, wir nehmen Christus zum Maßstab für den Umgang miteinander. Zweitens, wir behalten das gemeinsame Ziel im Blick. Und drittens, wir schaffen es allein nicht, aber wir haben den Heiligen Geist, jeder Einzelne von uns. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du das hörst. Als ich die Predigt vorbereitet habe, da ging es mir so, dass ich gemerkt habe, hey, wie oft ich diese Einheit nicht gelebt habe. Wie wenn ein Nichtchrist zu mir herkam und ich mit ihm über den Glauben gesprochen hat und er dann kam mit, ja, die katholische Kirche mit ihren Missbrauchsfällen. Da habe ich gesagt, ja, das ist die katholische Kirche. So oft habe ich quasi verleugnet, dass andere, also Mitglieder anderer Konfessionen, meine Brüder und Schwestern sind. und dadurch hab ich meinen Auftrag vergeigt. Weil es geht eben darum, nicht, dass wir der Welt zeigen, dass wir als Kirche so toll sind und fehlerlos, sondern dass wir einen fehlerlosen Gott haben, der jedem Einzelnen Rettung schenken will. Und ich würde gern einfach noch beten. Und ihr könnt gern mit einstimmen. Vater, es tut mir leid, wo ich dich, wo wir dich und deinen Auftrag aus den Augen verloren haben, wo wir Lehrstreitigkeiten über dich gestellt haben, wo es uns wichtiger war, dass wir in der Diskussion Recht haben, als unseren Bruder zu lieben, unsere Schwester zu lieben. Jesus, tut mir leid, wo wir uns im Auftrag versagt haben, Licht für die Welt zu sein. Und Jesus, ich danke dir für deine Gnade, die nie aufhört. Ich danke dir, dass du trotzdem mit uns weitergehst, auch wenn wir versagen. Ich danke dir, dass du uns trotzdem liebst. Und ich danke dir, dass nichts dich aufhalten kann, dass nichts deine Liebe aufhalten kann. Und Jesus, ich bitte dich um Weisheit. Ich bitte dich um Weisheit für jeden Einzelnen hier, wo er Einheit leben kann mit Christen, wo er die Botschaft, deine Botschaft in die Welt bringen kann. Ja, Jesus, du bist das Leben. Nur in dir ist wahres Leben zu finden. Und während wir uns über Kleinigkeiten streiten, geht die Welt da draußen vor die Hunde. Jesus, wir wollen nicht irgendein Dogma predigen. Wir wollen nicht irgendeine Lehre predigen, sondern wir wollen den lebendigen Gott predigen. Dich. In deinem Namen, Jesus. Amen.